if I thought it would bring justice to the people of this country, I would be quite prepared to give my life.
Es sind auffühlende Bilder. Es brennen ganze Straßenzüge in einer Stadt voller Reihenhäuser. Populäre PolitikerInnen wollen ihr Leben geben. Schwer bewaffnete Militärs stehen vor schwelenden Panzern, ihnen gegenüber eine wütende Menge, die bereits Tote zu beklagen hat. Illegitime Gewalt. Allerdings nicht im Osten, sondern im äußersten Westen. Da muss man doch was machen.
Der ZZF-Podcast.
Interesse an Nordirland.
Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Hey, mein Name ist Tim und ich begrüße dich zu dieser neuen Folge des ZZF-Podcast. Heute geht es um einen gewaltsamen Konflikt im Norden einer mystischen Insel, den Nordirland-Konflikt. Dessen Geschichte in den 1960er und 1980er Jahren hat Juliane Röhlicke erforscht, im Rahmen ihrer Dissertation am ZZF, deren Abschluss sie derzeit vorbereitet. Und in dieser Beschäftigung hat sie immer wieder diese Momente gefunden, wenn die Ereignisse, die Quellen anfangen, zu uns zu sprechen. Sicher, unsere Fragen an die Geschichte, unser heutiges Interesse an ihr formen die Antworten mit. Manchmal aber fühlt es sich an, als ob Vergangenheit und Gegenwart direkt kommunizieren würden. Wenn sich etwa ganz aktuelle, drängende Fragen in historischen Ereignissen scheinbar wiederfinden. Zum Beispiel die Frage danach, wie man in einem bewaffneten Konflikt, ob zwischenstaatlich oder nicht, solidarisch sein kann. Welche Gewalt ist legitim und sollte sogar unterstützt werden? Was ist Gerechtigkeit und wie kann ein möglicher Frieden aussehen? Zum Zeitpunkt der Produktion dieser Folge klingt das nach sehr vertrauten Problemen angesichts täglicher Meldungen aus dem Ukraine-Krieg oder dem Nahen Osten. Solchen Fragen ist auch Juliane Röhlicke begegnet. Sie ist assoziierte Doktorandin am ZZF. 2019 hat sie mit ihrer Dissertation begonnen und mit erzwungenen Corona-Pausen echte Grundlagenforschung betrieben über eine unterbelichtete Facette des Nordirland-Konflikts. Unter dem Titel »Der Nordirland-Konflikt und die bundesdeutsche Zivilgesellschaft in den 1960er und 1980er Jahren« hat sie die westdeutsche Irland-Solidarität erstmals historisch beschrieben. Dabei hat sie auch viel darüber herausgefunden, wie Irland-solidarische Menschen in Westdeutschland sich eigentlich selbst sehen, was sie in den Konflikt hineinlegen und welche Werte sie verteidigen wollen. Juliane Röhlickes Forschung zeigt auch, wie wichtig ein sensibler Umgang mit ZeitzeugInnen ist, die selbst Opfer von Gewalt oder sogar TäterInnen sind. Wir steigen zwar gleich in die Thematik ein, solltest du aber nicht mehr genau auf dem Schirm haben, wie das mit dem Nordirland-Konflikt war, keine Sorge, es kommt in einigen Minuten ein kurzer Auffrischer. Zuerst aber wollte ich von Juliane wissen, versteht sie ihren Zugriff auf das Thema über die deutsch-irische Solidaritätsbewegung eigentlich als transnationalen Zugang?
Ja, genau. Also tatsächlich ist die Idee dieses Dissertationsprojektes, dass in den 60er Jahren im Zuge von Protesten in Europa, in den USA und so weiter, auch in Nordirland eine Bürgerrechtsbewegung entsteht, die international sehr stark wahrgenommen wird. Und ausgehend davon habe ich mir überlegt anzuschauen, wie der Nordirland-Konflikt in der Bundesrepublik rezipiert worden ist und vor allem, was die Zivilgesellschaft sich hat einfallen lassen. Mein Fokus ist die Bundesrepublik. Schon von der Idee ausgehend, dass in Nordirland eben sehr stark wahrgenommen worden ist, dass man durch den Ausbruch des Konflikts im Sommer 69 auf einmal vom Rand des Bewusstseins sozusagen ins Zentrum des internationalen Interesses gerutscht ist und sich da eben was verschoben hat, dass viele internationale AkteurInnen aus verschiedensten politischen Richtungen auf einmal nach Nordirland gereist sind und natürlich dort politische Räume mitverändert haben, Netzwerke geschaffen haben und so weiter. Das ist der Ausgangspunkt, aber ich schaue mir dezidiert dann an, was passiert in der Bundesrepublik. Wer beginnt, sich mit Nordirland auseinanderzusetzen? Wann fängt es an? Welche Themen werden rezipiert? Welche Themen lassen sich in der Bundesrepublik eben auch zum Thema machen mit Blick auf Nordirland? Wo bestehen Anknüpfungspunkte für verschiedene Akteure und Akteurinnen? Genau, so dass ich mich schon überwiegend den westdeutschen oder bundesdeutschen Aktivistinnen widme.
Vielleicht einfach nur, damit ich es jetzt mal gefragt habe, gibt es auch eine ostdeutsche zu der Zeit, eine DDR-Irland-Solidarität oder so? Oder?
Also es wird in der DDR durchaus auch der Nordirland-Konflikt wahrgenommen, aber so eine zivilgesellschaftliche Solidaritätsbewegung gibt es in der Form nicht. Die stärkste Verbindung ist tatsächlich zwischen der Kommunistischen Partei Irlands aus der Republik und aus Nordirland und dann aber auch mit einer Fraktion der IAA. Das wird jetzt schon gleich kompliziert, weil es verschiedenste Strömungen gibt in Nordirland. Aber es gibt einen sozialistischen Flügel oder gab einen sozialistischen Flügel der IAA und der hat dann sehr starke Verbindungen in die DDR, aber vor allem auch nach Moskau aufgebaut.
Okay, verstehe. Aber weil du jetzt schon so sagst, so sozialistischer Flügel und so, du hast jetzt nicht nur linke Gruppen in der BRD angeguckt, oder? Sondern das ist schon so eine übergreifendere Sache.
Genau, also das hätte man natürlich auch machen können. Ich weiß zum Beispiel, dass gerade auch eine Arbeit parallel entsteht von einem irischen Historiker, der sich Frankreich und Nordirland während des Nordirland-Konflikts anguckt. Und der bearbeitet vor allem die Linke oder Verbindungen, muss man ja sagen, zwischen der Linken und der irisch-republikanischen Bewegung. Ich habe entschieden, dass das auch ein großer Teil meiner Arbeit sein wird, aber ich fand es spannend, ausgehend von der Bundesrepublik eben zu schauen, welche verschiedenen Konfliktdeutungen verschiedene AkteurInnen so vorantragen quasi und schaue mir eben Bundesdeutsche Linke an und da vor allem dann die Irland-Solidaritätskomitees, die verschiedenen, die es so in der Bundesrepublik gegeben hat im Laufe der Zeit. Und gehe dann aber auch ein auf Friedensaktivistinnen zum Beispiel aus einem eher christlichen Umfeld. Ich schaue mir an, was Aktion Sühnezeichen und IRENE, also so freiwilligen Entsendeorganisationen, was die gemacht haben. Und es sind so zwei große Strömungen, würde ich sagen, die sich da letztlich herauskristallisiert haben. Meine Arbeit versucht ja auch, diese ganzen Solidaritätsbewegungen ein bisschen einzubetten, auch Beziehungen herzustellen zur Nicaragua- oder Chile-Solidarität und so ein bisschen abzugrenzen, was waren vielleicht Parallelen, was waren Unterschiede, wie bettet sich das ein sozusagen.
Was ja dezidiert linke Solidaritätsbewegungen sind, ne? Also,
genau, wobei man hat da ja auch so christlich linke AkteurInnen, ne? Und ich würde sagen, das ist so ein Unterschied bei Nordirland, dass da auch konservative christliche AkteurInnen auf den Plan treten, die sich sehr stark an die nordirische Friedensbewegung dranhängen zum Beispiel. Weil der Konflikt ja so immer mit Protestanten und Katholiken, oder so wird er meistens erklärt, sind ja auch wichtige Kategorien, aber in Deutschland ist er halt sehr stark als Religionskonflikt rezipiert worden. So, und da hängen sich also auch andere Akteure dran.
Okay, na, das sind ja dann wirklich ein schon eher breites gesellschaftliches Phänomen, glaube ich. Also wenn du jetzt so sagst, so diese verschiedenen Herkünfte der Gruppen von links über irgendwie kirchliche Gruppen und friedensaktive Leute, also so vielfältig wie die Gruppen sind, die du dir anguckst, so vielfältig sind dann wahrscheinlich auch die Quellen, die du benutzt, oder? Also von den Gattungen her, denke ich mir jetzt.
Genau, also es ist tatsächlich ein Stückwerk aus den verschiedensten Archiven. Also zur Deutschen Linken sind es tatsächlich verschiedenste Bewegungsarchive, die ich mir angeguckt habe. Papiertigerarchiv in Kreuzberg, in Hamburg, in der Flora, liegt viel zu Irland. Dann war ich aber auch in den Archiven der evangelischen und katholischen Kirche, weil sich dort ganz viel Material gefunden hat, auch aus dem Umfeld der Kirchen. Also nicht nur dezidiert kirchliche Gruppen, sondern eben auch die vorher schon erwähnten Kooperationen mit anderen Friedensgruppen. Aktion Sühnezeichen hat einen Bestand zu Irland, auch im Archiv der evangelischen Kirche hier in Berlin zum Beispiel. Das waren wichtige Anlaufpunkte tatsächlich. Ich war in den Archiven der Frauenbewegung, sowohl der bürgerlichen als auch der autonomen Frauenbewegung. Die spielen natürlich auch eine Rolle mit ihrer unterschiedlichen Rezeption. Und dann war ich in staatlichen Archiven in Irland, Nordirland, England und der Bundesrepublik, habe mir sozusagen auch angeschaut, wie reagiert der Staat auf die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Kontakte. Die Bundesregierung war sehr bedacht darauf, zum Beispiel immer zu intervenieren, weil sie das Verhältnis zur britischen Regierung nicht gefährden wollte durch Aktionen der bundesdeutschen Zivilgesellschaft im Nordirland-Konflikt. Und das lässt sich eben in so staatlichen Überlieferungen gut nachvollziehen. Und eine ganz, ganz wichtige Quelle am Ende sind natürlich die Zeitzeuginnen. Also auch da habe ich aus verschiedensten Strömungen in der Bundesrepublik jeweils mehrere Personen interviewen können und aber auch ihre nordirischen NetzwerkpartnerInnen, das heißt auch Mitglieder der Provisional IRA, die damals für die internationale Öffentlichkeitsarbeit und Solidaritätsarbeit zuständig waren, oder aber Leute, die in Nordirland die Freiwilligen zum Beispiel von Aktion Sühnezeichen oder ASF koordiniert haben.
An dieser Stelle nun ein paar Sätze zur Erinnerung. Der Nordirland-Konflikt ist ein bürgerkriegsartiger Kampf um politische Macht und Identität. Dabei wird teils heftige Gewalt ausgeübt. Es geht unter anderem um soziale, religiöse und nationale Dimensionen. Schauplatz ist vor allem der Norden der irischen Insel. Der gehört zum Vereinigten Königreich Großbritannien, während der Rest der Insel die unabhängige Republik Irland bildet. Mit der Ankunft englischer Eroberer beginnt die Vorgeschichte des Konflikts im 12. Jahrhundert, der immer wieder gewaltsam ausgefochten wird. Ab dem 19. Jahrhundert führt eine irisch-nationalistische Autonomiebewegung schließlich zur Teilung Irlands im Jahr 1921. Ab Ende der 1960er Jahre flammt die Gewalt dann erneut auf. Schnell wird der Konflikt vor allem unter religiösen Vorzeichen verhandelt. Protestantische Milizen stehen loyal zum Königreich, während katholische Gruppen für die Unabhängigkeit eintreten. Eines der Symbole des Konflikts ist die sogenannte Friedensmauer, die einen protestantischen und katholischen Stadtteil in Belfast voneinander trennt. Nur eine Partei ist sowohl in Nordirland als auch der Republik aktiv, die 1905 gegründete irisch-republikanische Partei Sinn Féin. Seit dem Karfreitagsabkommen von 1998 ist der Konflikt nicht mehr heiß. Allerdings hat auch keine Seite wirklich bekommen, was sie wollte. Besonders bekannt ist die militant für die irische Unabhängigkeit eintretende Irish Republican Army oder IRA. Seit 1919 gab es 6 verschiedene Inkarnationen dieser ziemlich bekannten Gruppe und das deutet ein bisschen an, wie komplex die Lage ist. Hier geht's jetzt wieder zurück in unser Gespräch. Juliane sprach vorhin von der Provisional IRA und da frage ich nochmal nach.
Okay, Provisional IRA, also Irish Republican Army und die Provisional, das...
Ja, also ich hatte das ja eben auch schon angedeutet, es gibt diese 2 Strömungen der IRA. Die IRA spaltet sich direkt wenige Monate nach Konfliktausbruch an verschiedenen inhaltlichen Fragen. Anfangs ist die Official IRA, das ist diese sozialistischere, marxistischere Variante, noch relativ präsent und auch für die bundesdeutsche Öffentlichkeit eigentlich die interessantere Variante, weil die Provisional IRA als sehr konservativ-nationalistisch wahrgenommen wird. So, und das Problem so ein bisschen auch für die bundesdeutsche Solidaritätsarbeit ist dann, dass die Officials in Waffenstillstand gehen relativ bald und aus dem Kampf weitestgehend aussteigen. Und dann wird es halt für die bundesdeutsche Linke interessant und sie sehen sich der Provisional IRA an, aber mit vielen Debatten, die verbunden sind in der Linken über das Verhältnis zu Gewalt tatsächlich, aber auch zu Nationalismus. Und auf der anderen Seite fängt die Provisional IRA Mitte der 70er Jahre an, dezidierten marxistischen Kurs zumindest nach außen zu vertreten, weil sie weiß, dass sie internationale Solidarität braucht. Genau, und das Provisional, weil du gefragt hattest, das bezieht sich auf die provisorische Regierung. Da sind wir dann in den 1910er, 20er Jahren, die provisorische Regierung der irischen Republik, die damals erstrebt werden sollte sozusagen. Da gab es so ein Gremium, auf das die sich beziehen.
Also du hattest ja gerade gesagt, das finde ich ganz interessant, dass also eine politische Bewegung den Kurs, den sie nach außen vertritt, ein bisschen anpasst, je nachdem, was sie erwartet, was für Reaktionen da jetzt kommen. Und da frage ich mich jetzt, warum eigentlich? Warum beschäftigen sich die Leute damals dann eigentlich mit Nordirland? Also was ja dann wiederum dazu führt, dass ja so wie sich dann Akteure in diesem Kampf geben, ja dann auch nach außen hin verändern. Das ist ja irgendwie ganz interessant, aber vielleicht von dieser westdeutschen Seite aus, wieso eigentlich Nordirland?
Ich habe mir das für die Linken angeguckt aus der Bundesrepublik, aber eben auch christlich motivierte Leute oder Menschenrechtsaktivistinnen, warum die sich mit Nordirland befassen, habe ich so 3 wesentliche Punkte rausfinden können. Und zwar das eine ist tatsächlich, dass Irland und Nordirland auch, bis der Konflikt ausbricht, in den 50er und 60er Jahren sich wirklich zu so einem Reiseland entwickelt, was super attraktiv ist, gerade für Leute, die sich ein bisschen abgrenzen wollen von dem entstehenden Massen- und Pauschaltourismus. Zum Beispiel entsteht in Frankfurt am Main Mitte der 60er Jahre die irische Fremdenverkehrszentrale und die bewirbt das gnadenlos. Also Irland als das letzte Paradies in Europa, wo man noch ungestört Urlaub machen kann, wo der Deutsche auch noch mit dem Auto richtig fahren kann. Also all solche Sachen treten da auf. Das heißt, es gibt so eine tatsächlich schon vorhandene Reisebegeisterung für Irland, gerade aus so einem linksalternativen Spektrum. So.
Also quasi die grüne Insel, irgendwie mythische Wesen.
Genau.
So, ja?
Genau, genau okay. So. Diese ganzen Bilder, die ja viel älter sind, also die gibt es auch vorher schon, ne? Diese mystische Insel Irland, der westlichste Rand Europas, die Insel hinter der Insel, das sind alles so Sachen. Der Anreiseweg ist sehr, sehr lang. Aber das sieht man dann in den 60er Jahren. Es gibt neue Fährverbindungen, es gibt neue Flugverbindungen. Also das Reisen wird einfacher und trotzdem gibt es noch dieses Naturparadies. Es gibt noch was, oft so in Kontrast gesetzt wird zur hektischen Bundesrepublik, ein entspanntes Leben in Irland. Also Zeit spielt eine große Rolle, ein anderes Zeitverständnis wird den Iren und Irinnen zugeschrieben. All diese Sachen begeistern Leute schon vor dem Nordirland-Konflikt und viele Leute, die ich getroffen habe oder die ich interviewt habe oder deren Hinterlassenschaften ich mir angeguckt habe, sagen eben, dass sie eigentlich übers Reisen dorthin gekommen sind und dann an Nordirland hängen geblieben sind, weil sie den Konflikt vor Ort mitbekommen haben. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Genau, dann kann man noch sehen, dass es eine, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, eine relativ lange Begeisterung in der Bundesrepublik schon gibt für irische Geschichte, Kultur und Musik tatsächlich. Also ich habe mehrere Leute, die sich vorher schon mit Irland und vor allem mit der Musikkultur beschäftigt haben und dann darüber zum Konflikt gekommen sind, die vielleicht auch Doktorarbeiten geschrieben haben zum Thema Irland oder irische Politikgeschichte. Diese Doktorarbeiten zu Irland zum Beispiel sind auch oft sehr verbunden mit der irischen Unabhängigkeitsbewegung schon. Also da gibt es dann so ein Vorwissen und dann kam dieser Konflikt, wurde nochmal wieder aktualisiert und die Leute haben sich dazu engagiert. Und ein dritter Punkt, der ganz wichtig ist, sind Eindrücke vor Ort, die aber durch andere politische Netzwerke schon passiert sind. Ne? Also dass Leute zum Beispiel Anglistik studiert haben und dann einen Tutor hatten, der, habe ich jetzt einen Fall, zum Beispiel in einer marxistischen Gruppe organisiert war, der schon mal in Nordirland war und dann seine Studis ermutigt, doch mal nach Irland zu reisen, weil sie das Ganze ohne vor Ort zu sein auch nicht verstehen würden. Ne? Und so ein endgültiger Peak des Interesses in der Bundesrepublik ist dann Bloody Sunday, also das Massaker der britischen Armee im Januar 1972 an einer Demonstration sozusagen der Bürgerrechtsbewegung, wo die britische Armee 13 unbewaffnete Leute erschossen hat. Und das explodiert weltweit. Und da sieht man dann auch, dass in der Bundesrepublik noch mal mehr ein Interesse an Nordirland entsteht.
Also aus einem Gefühl dieser Illegitimität und Übertriebenheit dieser Gewalt einfach, die dort ausgeübt wird.
Genau, also wirklich Entsetzen, dass sowas, das ist ein anderer wichtiger Punkt bei Nordirland, finde ich, dass sowas in Europa möglich ist. Das findet man ganz, ganz oft, ne? Also das Entsetzen, dass das eigentlich eine westeuropäische Hauptstadt, also wenn wir jetzt über Belfast reden, eine westeuropäische Hauptstadt ist, die aussieht wie andere britische, tatsächlich sieht Belfast eher ein bisschen britisch aus als irisch, so Städte, und da marschiert aber die Armee auf und es gibt Straßensperren, es gibt Auseinandersetzungen, es gibt Schießereien und dann dieser Angriff der britischen Armee auf die Bürgerrechtsbewegung, das hat dann endgültig für das Bild gesorgt, dass Nordirland so die letzte Kolonie in Europa ist sozusagen. Ne? Also ein starker antiimperialistischer Impuls entsteht da, der natürlich zu der Zeit eh weit verbreitet war und da knüpft es dann ziemlich nahtlos an.
Der ist dann wieder dieser Kontext zu anderen Solidaritätsbewegungen, ne, wie du sagst, und dieser Dekolonialisierungsdrive, sag ich mal, weil bei vielen afrikanischen Ländern ja dann auch, der dort genau in dieser Zeit auch ja, stattfindet eigentlich, ne?
Genau.
So, da ja. Knüpft sich das dann an und ist jetzt aber dann in der Gesellschaft, in der Bundesrepublik ja dann eher breiter aufgestellt, ne? Also ist jetzt nicht so, wie das jetzt irgendwelche K-Gruppen unterwegs sind, sondern auch eher bürgerliche Leute.
Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Bloody Sunday uns das ganz konkret angucken, da findet man Entsetzen in allen politischen Lagern tatsächlich, weil diese Bilder, ne, das hat natürlich auch viel mit der medialen Vermittlung dann zu tun. Also es gibt Kamerabilder, bewegte Bilder von diesen Szenen. Es gibt super legendäre Fotografien von Zivilistinnen wirklich, die da vor der Armee flüchten in einer, wie gesagt, westeuropäischen Hauptstadt, oder in Derry war Bloody Sunday halt eine westeuropäische Stadt. Das ist so wirkmächtig, dass da wirklich sich fast alle einig sind, dass das ein absolutes No-Go gewesen ist. Und man muss sagen, dass so Anfang der 70er Jahre, als Bloody Sunday dann passiert, die Bürgerrechtsbewegung halt noch relativ wirkmächtig war. Das heißt, der ganze Nordirland-Konflikt hatte noch viel mehr als in den späteren Jahren den Anschein eines, ein Zeitzeuge hat man gesagt, er hatte so einen legitimen Anschein tatsächlich noch. Also die Anliegen der irisch-katholischen Bevölkerung waren noch nicht so eins zu eins mit der IAA und mit Terrorismus oder bewaffneten Aktionen verknüpft, sondern es gab noch diese sehr sichtbare Bürgerrechtsbewegung, die dann im Laufe der 70er Jahre auch an Bedeutung verliert.
Also Bürgerrechtsbewegung in der Tradition dieser Bewegung aus den USA kommt jetzt. Ne? Also gewaltfrei, gleiche Rechte für alle, so egal ob Herkunft oder sowas, ja.
Genau, also ein ganz wichtiges Vorbild der nordirischen BürgerInnenrechtsbewegung war die USA, also die Bewegung schwarzer Menschen in den USA. Und das ist zum Teil schon Anfang der 60er Jahre. In Nordirland gab es Proteste von Frauen zum Beispiel, die gegen die Wohnungspolitik Nordirlands protestiert haben, weil katholische Personen auf dem Wohnungsmarkt große Nachteile hatten bei den Wahlen. Es gab ein unfaires Wahlrecht. Und da gab es schon Plakate, die Bezüge hergestellt haben zwischen einem kleinen Dorf in Nordirland und Alabama in den USA. Also da gab es ganz direkte Bezüge und das ist total wirkmächtig. Auch die Lieder, die Bürgerinnenrechtsbewegung singt, das sind die Lieder der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA. Ja.
Da sind jetzt schon mal erste sehr interessante Punkte rausgekommen, finde ich. Nämlich zum Beispiel, dass so dieses Interesse an Irland ganz viel eigentlich über so eine Mystik, über Tourismus, über Kultur eigentlich für viele Leute kommt. Und dann ist da dieser Konflikt und man ist irgendwie entsetzt, dass das nicht in irgendeinem polnischen Dorf passiert oder in Moldau oder so in der Sowjetunion, sondern halt in Westeuropa. Ist ja auch immer noch kalter Krieg, ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen. Gut, okay, dann haben wir das, warum sich die Leute damals eigentlich dafür interessieren könnten, obwohl es ja ein ziemlich komplizierter Konflikt ist. Provisional IRA, normale IRA und sozialistisch und nicht und hin und her und katholisch, evangelisch, okay, gut. Aber warum interessierst du dich jetzt dafür? Was ist dann für dich im Jetzt sozusagen dieser Drive gewesen, zu sagen, ich gucke mir das jetzt mal an?
Naja, also man muss vielleicht sagen, ich habe 2009/10 in Belfast ein Auslandssemester gemacht. Ich war vorher schon einmal da und fand die Stadt sehr, sehr spannend, aber während des Auslandssemesters habe ich eben noch mal viel mehr über diesen Konflikt gelernt. Schwerpunkt meines Studiums war immer Geschichte der Gewalt im 20. Jahrhundert. Hat Nordirland viel zu bieten, salopp gesagt. Ich fand es sehr interessant oder finde es bis heute sehr interessant, die Art, deswegen habe ich es gerade auch so formuliert, die Art, wie die Bevölkerung mit diesem Konflikt umgeht. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil es einen ganz eigenen Humor gibt über diesen Konflikt und es auch Teil des Marketings ist. Ne? Also ein Taxifahrer damals in Belfast meinte, naja, wir sind irgendwie die einzige Gesellschaft, die ihr nationales Marketing aufbaut auf einem Konflikt und einem Schiff, was untergegangen ist, der Titanic. So. Es ist so typisch für den Belfaster Blick auf diese ganzen Sachen. Und das hat mich fasziniert, habe dann meine Masterarbeit auch geschrieben. In Nordirland zum Teil, war lange dort an der Queen's University, habe dann mich gewidmet einer transnationalen Perspektive, die war in dem Ursprungsprojekt auch schon mal angelegt. Ich dachte, es wäre spannend, sich die internationale Frauenbewegung und den Nordirland-Konflikt anzugucken, und dann habe ich aber festgestellt, dass eigentlich es breiter ist als die Frauenbewegung. So, und dass, wenn man von der Bundesrepublik aus guckt, wie ich ja auch auf Nordirland gucke, ne, mich dann irgendwie auch angefangen habe zu fragen, was machen eigentlich diese ganzen internationalen BesucherInnen immer in Nordirland und was macht das auch mit der Gesellschaft vor Ort, wenn da so viele Internationals immer hinkommen und eine Bevölkerung von damals 1,5, heute 1,9 Millionen Menschen, das ist halt sehr, sehr klein, wenn die immer befragt werden zu diesem ganzen Konflikt. Und ich wusste, es gibt keine Forschung dazu in dieser ganzen Solidaritätsforschung. Es ist einfach völlig vergessen. Dann habe ich mir gedacht, es gibt diese spannende Vorgeschichte, das haben wir eben schon gesagt, mit dem Tourismus. Ne? Es gibt aber auch zunehmende Wirtschaftskooperationen in den 50er und 60er Jahren. Es gibt so einen Run auf die letzten Arbeitslosen Europas, in Anführungsstrichen in Irland und Nordirland.
Okay. Ach, Wahnsinn.
Also genau, es gibt so bundesdeutsche Unternehmen, die da irgendwie ihre Chance wittern. Es gibt dann, ich komme aus Westfalen, es gab die britische Armee in der Bundesrepublik. Das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt sozusagen, dass ich wusste, dass die dort geheime Trainingsanlagen hatten, wo Soldaten für Nordirland ausgebildet worden sind. Ich wusste, dass die IAA dort Anschläge gemacht hat in der Bundesrepublik.
Auf bundesdeutschem Boden, IAA-Anschläge, ja?
Okay. Ja, ja, mit insgesamt, ich glaube, 12 Toten auch. Also genau, das waren alles so Sachen, die haben sich mir nach und nach, bin ich auf diese Sachen gekommen und dachte, es ist absurd, dass sich das niemand systematisch mal angeguckt hat. Und genau, dann ist natürlich auch noch diese ganze Teilungsgeschichte, also Irland und Deutschland als die geteilten Gesellschaften Europas, Berlin und Belfast haben Mauern, also lauter solche symbolischen Verbindungen auch, die ich in den Quellen ganz schnell immer wieder gefunden habe. Und so dachte ich, okay, ich habe eh ein Interesse an Nordirland, meine Regionalgeschichte aus der Region, wo ich herkomme, ist mit drin, Protestgeschichte, internationale Solidaritätsgeschichte, und dann dachte ich, ist eigentlich ein super Thema.
Wir reden ja auch über Nordirland, aber Nordirland ist ja eben Teil von dem Vereinigten Königreich. Das war ja Teil dieser ganzen Brexit-Verwirrung auch, ob da jetzt eben zwischen Nordirland und der Republik Irland dann wieder einen Zaun hochgezogen werden muss oder nicht. Steht da jetzt eigentlich gerade einer oder nicht?
Nee, das war ja das ganze Hin und Her. Das ist auch ganz interessant, weil ich dann so, während ich die DIS angefangen habe, gemerkt habe, dass Nordirland auf einmal auch in Deutschland wieder mehr thematisiert wurde aufgrund des Brexits und weil Leute befürchtet haben, dass der Konflikt wieder ausbrechen könnte. Da ist kein Zaun. Ich glaube, es ist auch gut, weil das garantiert Punkt für Konflikte gewesen wäre, wenn da jetzt wirklich eine sichtbare Grenze gewesen wäre. Man hat die Grenze jetzt ja ins Meer gelegt zwischen der britischen Insel und der irischen Insel, was viele Loyalisten auf den Plan gerufen hat. Es gab also, nachdem das die Grenze offiziell war, also ne, hat viel mit Zollkontrollen dann zu tun und so weiter, sind Paramilitärs in Nordirland wieder aufgelaufen, loyalistische Paramilitärs, und haben dagegen protestiert, weil eine Grenze im Meer sozusagen natürlich Nordirland eher als Teil der irischen Insel versteht. Hätte man die Grenze aufs Land gelegt, wäre die Verbindung zu Großbritannien stärker gewesen. Also es war eine Abwägung, wo man jetzt diese Grenze hinpackt. Und okay, man hat sie ins Meer gepackt.
Okay, ja, verstehe. Und diese Anschläge damals, um jetzt nochmal kurz hin zurückzukommen nach Westfalen von der IAA, das war also auf die Einrichtung der britischen Armee, oder? Das war jetzt nicht auf Einrichtung irgendwie bundesdeutscher Natur oder so, sondern es war quasi dieser Konflikt verlängert.
Es gibt 73 einen ersten in Mönchengladbach, da war das Hauptquartier der britischen Rheinarmee. Das war sozusagen die Sonderformation der britischen Armee in Westdeutschland. Genau, und dann gibt es 78 einen großen ersten Anschlag, da explodieren über Nacht im August 78 8 Bomben an verschiedenen Standorten der britischen Rheinarmee. Und dann eigentlich bis 1996 gibt es mehrere Wellen von Anschlägen. Anfangs eher Bombenanschläge und dann aber auch gezielte Tötungen britischer Soldaten in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen tatsächlich auch, also über überall dort, wo die britische Armee stationiert ist, genau. Es gibt aber auch, wenn wir bei dem Thema Anschläge sind, schon 72 der allererste Anschlag der Bewegung 2. Juni, also der deutschen Gruppierung sozusagen, ist auf einen britischen Yachtclub hier in West-Berlin und war als Vergeltung für Bloody Sunday gedacht tatsächlich. Also es gibt auch da manchmal so Bezüge.
Aus dem Umfeld der Roten Armee-Fraktion dann.
Ja,
ne? Genau. Du hast schon gesagt, es ist ein relativ komplizierter Konflikt. Wir haben also trotzdem, obwohl wir gerade die Rote Armee-Fraktion benannt haben, die sich auch dazu positionieren, sag ich mal, gewalttätig und irgendwie positiv darauf beziehen, aber auch viele so bürgerliche und religiöse Bewegungen und so. Und es klingt jetzt ziemlich breit eigentlich in dieser Zeit. Ziemlich breit und ziemlich groß vielleicht auch, also eine große Bewegung, oder sind das eher kleine?
Also es gab sehr viele Irland-Solidaritätskomitees, aber die bestanden immer aus sehr wenigen Leuten. Und eigentlich haben auch alle Aktivistinnen, die mit mir gesprochen haben, und man liest es auch in den schriftlichen Quellen aus den zeitgenössischen Sachen, es ist eigentlich sehr viel die Rede davon, dass das alles nicht in Gang kommt in Deutschland und dass das eigentlich ein Drama ist. Es gibt sehr viele Streitereien, tatsächlich auch darüber, mit wem man jeweils solidarisch ist. Denn um es ganz kompliziert zu machen, gibt es noch eine dritte irisch-republikanische Gruppe, die auf der Bildfläche erscheint, die Irish National Liberation Army. Genau, und da gibt es viel hin und her. Ich würde sagen, es kam nie zu einer großen linken Solidaritätsbewegung mit Irland. Es gab immer diese Versuche, es gab auch immer Versuche, das auf nationaler Ebene zu organisieren, ist aber bis auf wenige Monate nie so richtig zustande gekommen. Ein Höhepunkt kann man auf jeden Fall aus linker Perspektive sagen, aber auch generell, war der Hungerstreik 1980-81. Sehr bekanntes Name ist Bobby Sands tatsächlich. Der wird dann auch so ein bisschen das Gesicht des Hungerstreiks. Also ganz kurze Geschichte ist, Gefängnisse sind eh ein wichtiges Thema, auch in der transnationalen Solidarität, weil immer Bezüge hergestellt werden zwischen den nordirischen Gefängnissen und den bundesdeutschen Gefängnissen, wo die RAF-Leute sitzen und so weiter. Es geht eigentlich um die Anerkennung als politische Gefangene. In Nordirland war das anfangs so, dass vor allem irisch-republikanische Gefangene, aber auch loyalistische Gefangene als politische Gefangene galten. Also sie hatten so gewisse Privilegien und die wurden 76 dann abgeschafft. Und seitdem gab es massive Proteste in den Gefängnissen. Die wurden immer rabiater. Es gab Dirty Protest. Also das kennen vielleicht Leute auch noch, dass die Gefängniszellen mit Exkrementen beschmiert worden sind. Frauen haben Menstruationsblut auf die Zellenwände geschmiert. Und es gipfelte letztlich in diesen Hungerstreiks, wirklich langfristigen Hungerstreiks. Und bei dem Hungerstreik 1981 sind letztlich 10 irische Gefangene gestorben. In den nordirischen Gefängnissen unter Thatcher, die sich sehr rabiat geäußert hat. Und das hat für wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gesorgt, zumal Bobby Sands Mitglied des britischen Parlaments war. Der ist während seines Hungerstreiks ins britische Parlament gewählt worden. Und damit war natürlich eine internationale Öffentlichkeit gesichert. Genau. Und das war so ein Höhepunkt, wo das auch aus einer deutschen linken Sicht vielleicht mal so ansatzweise funktioniert hat, dass es großes Interesse gab. Da ist wirklich ganz viel internationale Öffentlichkeit geschaffen worden. Und das merkt man auch in der Bundesrepublik, dass es da sehr viele Demonstrationen gegeben hat, auch vor den britischen Konsulaten der Bundesrepublik. Es gab Angriffe dann auch, also militante Aktionen gegen britische Airlines zum Beispiel und so weiter und so fort. Guckt man sich jetzt andere AkteurInnen an, würde ich sagen, dass die nordirischen Peace People, das war eine Friedensbewegung in Nordirland, die Mitte der 70er Jahre recht spontan entstand, die waren für einige Jahre in der Bundesrepublik sehr, sehr groß. Das erste Land, was sie besucht haben, war tatsächlich auch die Bundesrepublik. Die sind eingeladen worden von deutschen Politikern, auch von Annemarie Renger, der damaligen Bundestagspräsidentin, aber auch von konservativen Frauenverbänden, sind durch die ganze Republik gefahren worden, haben in Berlin Preise bekommen, sind dann auch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden 1977. Da war sowohl die deutsche Politik als auch deutsche Zivilgesellschaft sehr engagiert, hat Unterschriften gesammelt, hat diese ganze Kampagne mitgetragen. Annemarie Renger hat den Vorschlag gemacht. Da ist es schon so, dass das eine große Sichtbarkeit mal hatte, das Thema Nordirland. Das hat wiederum die linke Irland-Soli extrem genervt. Also da gab es natürlich viele Konflikte, weil die ein ganz anderes Verständnis hatten für eine Lösung des Konflikts in Nordirland. Die wollten Frieden, haben sehr wenig definiert, worum es in diesem Frieden gehen soll. Er hat sich sehr stark gegen die IAA gerichtet, weniger gegen die britische Armee. Und damit war das Thema eigentlich schon durch, dass das von linker Seite irgendeine größere Unterstützung hätte haben können, quasi. Also ich würde sagen, insgesamt, es gab immer mal so Phasen, wo es breiter rezipiert worden ist, aber die Bewegung an sich war eher klein. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass es eine Bewegung war, sozusagen. Es gab interessierte Personen, die haben viel gemacht, aber sind eigentlich oft verzweifelt gewesen, dass sie so allein auf weiter Flur sind. Ja.
Da nochmal nachhaken, weil du hattest vorhin gesagt, dass gerade deutsche PolitikerInnen auch sehr großen Anteil daran hatten, darauf hinzuwirken, dass diese Peace People den Friedensnobelpreis bekommen. Und warum glaubst du, haben denn dann diese deutschen PolitikerInnen sich so stark engagiert für diese Peace People? Gab es da Hinweise, Zeichen, die du gesehen hast?
Ja, also bei den Peace People würde ich sagen, ich würde es weitermachen als nur die PolitikerInnen. Die waren natürlich sehr sichtbar, ne, dass so viele hochrangige PolitikerInnen das befürwortet haben. Aber auch Günter Grass zum Beispiel hat eine Laudatio auf die gehalten. Also es war wirklich sehr, sehr breite Unterstützung. Interessanterweise hier viel wichtiger als in Nordirland. In Nordirland waren die eigentlich relativ schnell wieder relativ unwichtig, aber in der Bundesrepublik wurden die noch sehr lange gefeiert. Also da wird das ganz deutlich sozusagen, dieses auswärtige Interesse, was gar nicht mehr zeitgleich passiert mit dem, was vor Ort in Nordirland in der Zeit schon geschieht. So, das finde ich, da sieht man ganz, ganz deutlich bei den Peace People. Was die Peace People, glaube ich, gemacht haben, als Betty Williams, das war die eine Anführerin, die wurde angeführt von zwei Frauen, das war sozusagen ein Highlight, und sie haben verkörpert, meine These, ein angemessenes politisches Engagement von Frauen. Also sie sind ganz oft in Kontrast gesetzt worden, sowohl zu den IAA-Frauen als auch zu Meinhof, Enslin und den ganzen Terroristinnen. Also ich glaube, das hat gut funktioniert, weil es genau die gleiche Zeit war. Das war 76, 77, als die so durchgestartet sind. Und das kann man gut erkennen. Also so eine Ermutigung, dass Frauen sich durchaus politisch in der Öffentlichkeit und auch im Sinne einer Frauenbewegung äußern sollten, aber eben angemessen. So, und am besten für Frieden. So der Friedensengel. Also man findet dann ganz viele von diesen Bildern, die da verwendet werden. Die heilige Johanna. Und also es wird alles aus den Kisten hervorgekramt, was so an alten Bildern da ist. Genau, und ich glaube, was sie aber geschickt machen ist, also Betty Williams hat direkt am Anfang gesagt, dass die Unterstützung aus der Bundesrepublik für die Peace People besonders groß ist und dass sie das darauf zurückführt, dass Deutschland eben auch Erfahrungen mit Krieg hätte, mit Krieg und Gewalt. Und damit hat sie natürlich ein Angebot an die deutsche Nachkriegsgesellschaft gemacht, sich einzuschreiben in so ein generelles Narrativ von, ich sage mal, Opfern im weitesten Sinne, Opfer von Gewaltumständen, von denen keiner weiß, wie sie jetzt nochmal dahergekommen sind. So, das macht sie halt. Und sie verweist auch immer wieder auf die RAF und sagt, dass die deutsche Bevölkerung ja auch betroffen ist von Terror und framed sozusagen das genau als das Gleiche. Und da, glaube ich, hat sie den Nerv getroffen. Also sowohl dieses Angebot an eine Entschuldung sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, als auch diesen Umgang mit RAF und revolutionären Zellen und wie sie alle heißen, ja.
Aha. Das heißt also, dass da auch eine deutsche Gesellschaft, eine bundesdeutsche Zivilgesellschaft so eine Art Selbsterlösung finden könnte in so einem Friedenskampf, sage ich jetzt mal so, oder nenne ich mal so, in Nordirland eigentlich, ne?
Ja.
So.
Ja, tatsächlich. Also das würde ich schon behaupten. Günter Grass hat in dieser Laudatio, die ist zum Glück überliefert, hat es tatsächlich auch ganz explizit so gesagt, dass er den nordirischen Frauen dankbar ist, weil die jetzt das tun, was die deutschen Frauen während des Zweiten Weltkriegs hätten tun sollen. So, und da wow. Ist natürlich, genau, also expliziter kann man es ja nicht haben, was da passiert quasi. Genau, und das ist so ein bisschen meine These, ja, das geht genau in die Richtung.
Okay, du hast einen transnationalen Fokus. Transnational bedeutet ja quasi über Ländergrenzen hinweg, aber sozusagen nicht zwischenstaatlich. Da hattest du auch schon gesagt, dass es ja gar nicht so viele Leute in Nordirland gibt eigentlich zu dieser Zeit. Ein bisschen mehr als eine Million Leute. Und die werden dann eigentlich von diesen reisenden bundesdeutschen Leuten immer auf ihren Konflikt und anderen aus anderen Ländern immer wieder auf diesen Konflikt angesprochen. Und wenn du jetzt sagst, dass Solidarität auch viel mit so Selbstbildern zu tun hat und was man in den anderen Konflikt reinlegt, diese Transnationalität, ist das dann irgendwie so ein bisschen was Einseitiges, sag ich mal? Also so wie du das wahrgenommen hast, im Sinne von, wir sitzen hier zum Beispiel in der Bundesrepublik und wir wollen uns jetzt hier irgendwie informieren und wir gehen auf die Leute zu und uns interessiert eigentlich gar nicht so sehr, was von den Leuten kommt. Also hast du sowas bemerkt?
Ja, also teils, würde ich sagen. Es ist schon so, wenn man sich zum Beispiel die IAA und Sinn Féin anguckt, also die Provisional IRA und Provisional Sinn Féin, die haben den Irish Republican Information Service. Das heißt, die haben eine eigene Agentur sozusagen, die machen das relativ professionell und schicken da immer in alle möglichen Länder ihre aktuellen Infos, was so passiert. Über diese Kontakte läuft dann auch die Vermittlung von IAA-Leuten, die in die Bundesrepublik auf Werbetouren, auf Gesprächsreisen und so weiter geschickt werden, organisiert dann von den deutschen Irlandgruppen. Das heißt, die haben da schon auch ein Interesse dran. Ich habe Danny Morrison damals interviewt, der mitverantwortlich war für die internationale Arbeit und der hat das auch nochmal bestätigt tatsächlich, ne, dass das schon ein wichtiger Punkt war. Ich würde natürlich trotzdem sagen, dass so transnationale Solidarität oft auch was, jetzt wenn man aus bundesdeutscher Perspektive spricht, auch mit der eigenen Person zu tun hat, mit Projektionen, mit eigenen politischen Wünschen vielleicht auch, die man dann in Nordirland erfüllt sieht. Ne, also das kann man schon auch wahrnehmen, dass die Leute zum Beispiel aus der Ferne erstmal sehr begeistert sind von dem Kampf der IAA zum Beispiel und vor Ort aber dann feststellen, dass das Ganze komplizierter ist. Das ist so ein Punkt, der oft auch von Zeitzeugen thematisiert worden ist. Ich habe da meine Masterarbeit auch zugeschrieben. So ein Punkt, der schwierig dann, glaube ich, für viele deutsche Linke zum Beispiel war, war die informelle Justiz, die die IAA ausgeführt hat. Die haben halt Polizeiaufgaben, Justizaufgaben übernommen. Und waren da nicht zimperlich, ne? Und das war natürlich für so einen deutschen Linken oder eine deutsche Linke dann schon was, wenn da Teenager mit Knieschüssen bestraft werden. Das musste man dann irgendwie auch erstmal vermitteln. Und da sind einige doch ins Straucheln gekommen. Und da ist, glaube ich, das Bild des irischen Freiheitskampfes doch ein bisschen auch, ja, ins Wanken geraten, würde ich mal sagen. Sowas, das gab es schon. Und auf der anderen Seite haben wir halt einen Zeitzeuge aus Nordirland, der lange auch in der Bundesrepublik war, in den 70er Jahren und in der deutschen Linken auch unterwegs war, dann auch so transnationale Soli-Sachen später gemacht hat. Und der hat mir am Ende eines Zeitzeugengesprächs dann gesagt, naja, es gab halt einen wichtigen Unterschied zwischen den internationalen Linken und uns. Für die war das eine Beschäftigung, nachdem sie von zu Hause ausgezogen sind, wo sie vielleicht im Studium waren, wo sie dann mal Karl Marx oder Che Guevara gelesen hatten. Und wir haben das halt von Kindesbeinen an gelebt. So. Und diesen Unterschied konnte man nicht überbrücken. So, der war einfach da und er hat es nicht negativ formuliert, aber hat mir schon so durch die Blume relativ stark zu verstehen gegeben, dass das für viele Leute in Nordirland selbst manchmal auch so ein bisschen, dass sie das Gefühl hatten, dass die internationalen Aktivistinnen sich sehr wichtig genommen haben im Vergleich zu dem, was die Leute in Nordirland selbst jeden Tag erlebt haben.
So. Also da jetzt quasi auch dieser, naja, so ein, auch wieder eine Komplexität oder mindestens eine Zweiseitigkeit, weil ich auf der einen Seite diese professionalisierte, nach außen tretende Arbeit dieser Provisional IRA und sowas habe, die aktiv Leute suchen, die dann kommen und die dann wiederum das Wort verbreiten, sage ich mal, also eigentlich PR machen für diese Organisation, kann man, glaube ich, so sagen. Auf der anderen Seite die Leute, die dann halt in diesem Konflikt leben und denen es ja den Solidaritätsgruppen ja laut Eigenverständnis auch eigentlich geht, ne? Also das ist schon eine ziemlich große Spannung dann, die da eigentlich da ist, ne?
Auf jeden Fall, ja, das würde ich auch so sagen. Und das sind natürlich auch so Sachen, die sind manchmal in der Arbeit schwierig, aus den Quellen so dezidiert herauszuarbeiten. Aber auch wenn man sich die internationalen Freiwilligen anguckt zum Beispiel, die jetzt nicht als Linke unbedingt dorthin gegangen sind, sondern eher über IRENE, Aktion Sühnezeichen. Da habe ich viele Quellen gefunden, zum Beispiel von ASF-Freiwilligen, die sind in ein relativ neu besetztes Frauenhaus in Derry geschickt worden. So, und die waren völlig unvorbereitet. Dieses Frauenhaus war gerade von autonomen Feministinnen besetzt worden. Es waren überhaupt keine Strukturen, wo jetzt eine 16-, 17-, 18-jährige deutsche Freiwillige so völlig unvorbereitet hätte reingeschmissen werden dürfen. Und ja, also da tauchen dann einfach auch Fragen auf nach Vorbereitung, Professionalisierung. Mit welchen Vorstellungen kommen eigentlich die Deutschen dahin? Was bringt es dann auch diesen nordirischen Feministinnen, überforderte deutsche Teenager noch begleiten zu müssen? Ne? Also das liest man in vielen Stellen, aber es ist schwierig, das manchmal so ganz explizit dann auch im Nachhinein noch von Zeitzeuginnen bestätigt zu bekommen. Das kann man eher so erahnen aus den schriftlichen zeitgenössischen Sachen. Ja.
Aber auch diese Bewegungen haben dann irgendwann aufgehört. Nämlich, man hängt das damit zusammen, also du machst ja bis in die 80er Jahre hinein, ist das dann so, dass es dann vielleicht von dem Ende des Kalten Kriegs überschattet wird dann das Ganze oder wird es weniger heiß, der Konflikt? Oder?
Ich habe mich entschlossen, so Ende der 80er Jahre zu enden. Ich mache noch einen kleinen Ausblick in die 90er, weil das Interesse an Irland geht nicht komplett verloren. Also es gibt trotzdem weitere, sowohl auf linker Seite als auch eher der christlich friedensbewegten Seite, auch wenn die nicht immer komplett das Gegenteil waren, muss man auch sagen, aber so, geht es weiter. Aber man sieht schon, dass so Ende der 80er Jahre zum einen eine ganze Fraktion von Aktivistinnen auf beiden Seiten einfach erschöpft ist vom Engagement. Die haben sich oft seit den 70er Jahren engagiert, kommen in ein Alter vielleicht auch, wo dann Familie gegründet wird, wo sie dann Vollzeitjobs anfangen. Das ist so ein Punkt, da sieht man also einen Umbruch einfach in der Generation von Aktivistinnen. Das ist ein Faktor, der Kalte Krieg oder das Ende des Kalten Kriegs spielt eine große Rolle tatsächlich. Es ist aber auch so, dass eigentlich nach dem Hungerstreik, also ab Anfang, Mitte der 80er Jahre, die republikanische Bewegung in Nordirland anfängt, einen anderen Kurs einzuschlagen, langsam, und zwar einen parlamentarischeren. Sinn Féin als Partei wird systematischer aufgebaut und genau dadurch kommt es zu ersten Abkommen zwischen der irischen Regierung und der britischen Regierung Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre. Genau, es wird so ein bisschen entschärft nach und nach und die Zeichen stehen so ein bisschen auf Entspannung und das merkt man in der Auseinandersetzung mit dem Nordirland-Konflikt tatsächlich auch. Ja, das ist so ein bisschen dieses ganz klare Bild, gerät so ein bisschen aus den Fugen und es wird alles ein bisschen weniger heiß, ja.
Okay, weil du vorhin schon gesagt hast, die IRA hatte ein Problem, nämlich dass sie in den Waffenstillstand gegangen ist, weswegen dann die Provisional IRA eben Gegenstand von Solidaritätsbekundgebung war, was mir jetzt ziemlich, naja, zynisch vorkommt, sage ich mal so. Allerdings ist das ja nicht der einzige Konflikt, in dem das irgendwie so läuft, diese Aufmerksamkeitsökonomie, sag ich mal, ne? Und das hattest du ja auch ganz am Anfang gesagt, ne? Dass es bei diesen ganzen Solidaritätsbewegungen, die du jetzt untersucht hast, auch so ein bisschen geht um Form von Legitimität von Gewalt. Und das ist eigentlich auch das, also so Gerechtigkeit, Frieden, Legitimität, das ist eigentlich, das sind so Linien, um die da diskutiert wird eigentlich, oder? Die ganze Zeit über. Das erinnert mich jetzt gerade total an den Ukraine-Krieg, der gerade ja immer noch läuft, oder an viele andere Konflikte eigentlich auch, ne? Wenn ich Nahostkonflikt zum Beispiel oder auch die Bürgerrechtsbewegung, Bürgerinnenrechtsbewegung in den USA, da geht es auch um Legitimität und Illegitimität von Gewalt. Ist das auch so ein Kern von eigentlich so transnationaler Arbeit dann eigentlich generell, also in diesem Solidaritätsumfeld, Frieden, Gerechtigkeit, Legitimität, so?
Würde ich schon sagen, ja, tatsächlich. Und ich habe das damals, als ich das Kapitel zu den Peacebuilding geschrieben habe, ja, habe ich auch mit manchen ukrainischen Kolleginnen gesprochen, die auch meinten, das ist so eine ähnliche Debatte, wie sie jetzt in Deutschland wiedergeführt wird über Bewaffnung von ukrainischen AkteurInnen und so weiter. Natürlich sind die Umstände eigentlich andere, aber so diese Argumente, die angeführt werden, die großen Worte von Frieden, gerechtem Frieden, legitimer Gewalt, Verteidigung, ne, das sind sehr ähnliche Begriffe, natürlich angewandt auf einen anderen Kontext, aber ich war auch erstaunt, wie parallel so bestimmte Positionen da vertreten worden sind. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es lässt sich auf Also in den grundlegenden Begriffen lässt sich das auf viele andere Konflikte übertragen. Das würde ich schon sagen, ja.
Was sich da, glaube ich, auch übertragen lässt, ist so eine gewisse Sensibilität oder emotionales Gespür, was man, glaube ich, braucht, um mit Leuten, die dann Betroffene sind von Gewalt oder vielleicht auch Akteure von Gewalt gewesen sind in Nordirland, um an die ranzukommen dann, oder? Also, kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist genau, das ist nochmal so ein Thema für sich. Und zwar ist Nordirland natürlich eine Konfliktgesellschaft, eine extrem kleine Konfliktgesellschaft. Und es gibt eigentlich in Nordirland niemanden, der nicht irgendwie mit diesem Konflikt in Berührung gekommen ist. Sei es als gewaltanwendende Person, als betroffene Person, hat Situationen miterlebt vielleicht, ne? Also viele der Anschläge und Schießereien, die passierten ja einfach im Alltagssituationen tatsächlich. Das heißt, man merkt diese Traumatisierung bis heute. Man merkt ein Schweigen über bestimmte Sachen und ein sehr humoristisches Reden über andere Sachen. Und in so einem Umfeld dann zu forschen und dann auch noch wieder in der Rolle dieser internationalen Forscherin, die da jetzt zum 400. Mal wissen will, wie das damals alles war, so, das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Und es ist schon so, dass man in, also um an bestimmte Leute zu kommen in Nordirland, ist es immer gut, andere Leute zu kennen. Also man wird sehr viel weiter empfohlen, als vertrauenswürdig, als empathisch genug geprüft sozusagen. Das ist ein sehr informelles System, aber das merkt man dann schon. Und es ist auch immer Thema, mit wem man sonst noch gesprochen hat. Also mit nordirischen Zeitzeugen völlig verständlich, aber es ist ganz klar, dass man immer offenlegt, mit wem man im Gespräch ist. Und das sagt dann ganz schnell was darüber aus, wie offen die Person zu einem ist oder nicht. Ne, weil das eben so auch so ein fragmentierter Konflikt gewesen ist mit so vielen Spaltungen, Verästelungen und so weiter und sich die Leute einfach auch kennen. Also in Belfast kennt man sich, in Derry kennt man sich. Das ist auch was nordirische Zeitzeugen immer gesagt haben, dass die Deutschen das nicht verstehen, dass man in Nordirland ganz anders beobachtet wird mit seinem politischen Aktivismus, als es in Deutschland jemals der Fall gewesen wäre. Und zwar nicht nur von Sicherheitsbehörden, sondern auch von Nachbarschaft, Familie und so weiter, ja. Mhm. Und das merkt man heute in der Forschung eben auch noch, dass das ganz viel über solche Muster läuft, ja. Und das ist ja auch Teil dessen, warum der Konflikt bis heute so gärt in Nordirland, weil eben eigentlich er nicht gelöst worden ist. Also keine Seite hat das wirklich bekommen, was sie wollte, ist halt stillgestellt, so, aber es brodelt weiter. Was noch ganz Aktuelles ist, die britische Regierung hat jetzt ein Gesetz verabschiedet, dass keine britischen Soldaten mehr bestraft werden dürfen für ihre Taten im Nordirland-Konflikt. Die Legacy Bill.
Ja. Die Legacy Bill heißt das, heißt das auch noch. Das Erbe, ja. Sozusagen. Ne? Wird das irgendwie nochmal ausbrechen, glaubst du? Also heiß werden, dieser Konflikt? Also hoffen tut das ja keiner, aber nach allem, was du da jetzt so forschungsmäßig gesehen hast?
Ich glaube jetzt nicht, dass er 1:1 so wieder ausbrechen würde, weil bei allen unerfüllten Wünschen, politischen Ansprüchen und so weiter, die Frage der irischen Einigkeit, die ist nach wie vor aktuell, die ist auch wird in der Politik gerade sehr viel besprochen, weil seit 2024 Sinn Féin in Nordirland die stärkste Partei ist, also hervorgegangen aus der Provisional IRA und dessen also deren parlamentarischer Arm sozusagen, sind heute zum ersten Mal in der Regierung in Nordirland. Und das verschiebt natürlich Sachen. Es kam jetzt also ganz viel Öffentlichkeit auf dazu, ob die Partei in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ein Referendum an die Bevölkerung stellt. Nordirland hat seit ein paar Jahren auch zum ersten Mal mehr katholische, also irisch-katholische EinwohnerInnen als ProtestantInnen. Das heißt, das ist schon die ganze Zeit Thema. Die irische Regierung verhält sich jetzt gerade wieder dazu und überlegt, wie sie mit diesem Thema umgeht. Das ist schon da. Das heißt, was ich eher glaube, ist, dass es in den nächsten, ich sage mal, 5 bis 10 Jahren irgendwann mal zu einem Referendum kommen könnte. In welche Richtung, ob ein Referendum über die Einigkeit oder über das Bestehenbleiben von Nordirland. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Abstimmung geben wird. Denn die ist ja im Karfreitagsabkommen, also im Friedensabkommen von Nordirland festgelegt. Und ich glaube, das wird bald soweit sein. Wenn es um Aufarbeitung geht, was wir in Nordirland mittlerweile auch haben, ist eine neue Generation. Die Generation, die nach dem Friedensabkommen aufgewachsen ist, die äußert sich mittlerweile politisch. So, und die bewegt sich zum Teil auch einfach ein bisschen weg von dieser Frage nach Einigkeit, Nicht-Einigkeit. Die haben andere Themen mittlerweile und die arbeiten aber auch die Geschichte ihrer Eltern und Großeltern jetzt natürlich langsam auf. Also wir sehen gerade ganz viele Bücher von vor allem jungen Frauen, die erscheinen, die sich mit der IAA nochmal oder mit dem, was sie erlebt haben, auch auf protestantischer Seite, loyalistischer Seite, nochmal aus einer ganz anderen Perspektive befassen, nämlich als Nordirinnen oder Irinnen, die das alles irgendwie in der Familie tragen, aber dazu auch nochmal Abstand gewonnen haben. So, das ist vielleicht auch nochmal was, wo das jetzt hinterfragt wird, dieses ganze alte heroische Bild. Ja.
Eine so komplizierte Geschichte neu zu betrachten, das ist eine große Herausforderung, die viel Zeit braucht. Vielleicht sprechen die Taxifahrer dann in Zukunft von anderen Attraktionen als der nordirischen Gewaltgeschichte. Und damit sind wir am Ende dieser Episode des ZZF-Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Gern bis zum nächsten Mal, euer Tim.